Big Show 222, Sportradio 360.de. Andreas Renner immer noch in den Studios. Und Andreas, ich freue mich sehr. Wir haben einen Gast, der den Fußballfans viel Freude bereitet mit seiner Mannschaft, nämlich den Coach des SV Sandhausen von 1916, Alois Schwarz. Grüße, Herr Schwarz.
Hallo, hallo zusammen.
Andreas, take it away. Du bist unser Sandhausen-Experte. Du wirst das Gespräch führen.
Ja, Herr Schwarz, dann lassen Sie uns vielleicht gleich mal mit einer eher persönlichen Frage anfangen, denn immer wenn ich ein Spiel des SV Sandhausen sehe und es nähert sich so der Anstoß der Partie, dann sind Sie immer der Letzte, der sowohl vor dem Spiel als auch vor Beginn der zweiten Halbzeit aus der Kabine gehetzt kommt und noch ganz schnell rüber auf die Trainerbank sprintet. Erklären Sie uns doch mal, wie sieht denn Ihr Ablauf vor so einem Spiel und auch in der Halbzeitpause aus? Was machen Sie da noch an Vorbereitung aufs Spiel?
Ja, gut, das mache ich als Vorbereitung aufs Spiel. Das ist ein großes Geheimnis. Ja. Das darf ich gar nicht verraten. Nee, im Endeffekt ist es wirklich nichts Besonderes. Ich stimme die Mannschaft drauf ein, gehe auch nochmal selber in mich ein bisschen, konzentriere mich und gehe dann auch nochmal, wie es halt jeder Mensch dann auch tut, nochmal auf Toilette und dass ich nicht während des Spiels gehen muss. Und manchmal dauert es eben ein bisschen länger und dann kommt man kurz vor Spielbeginn erst auf den Platz.
Okay, also während dem Spiel zu gehen, wäre tatsächlich ungewöhnlich. Ich glaube, das habe ich vom Trainer noch nie gesehen.
Ja, genau. Das wäre schlecht.
Ja. Lassen Sie uns ein bisschen über Ihre Mannschaft reden, die, wenn man da so einen Überblick macht, der SV Sandhausen in der ersten Zweitligasaison sportlich abgestiegen. Sie kamen dann, haben in der Mannschaft vor allen Dingen die Defensive gestärkt, damit auch sehr gute Ergebnisse in 2 Jahren erzielt. In dieser Saison, ein bisschen ungewöhnlich, schaue ich aufs Torverhältnis nach 6 Spielen, 15-9 Tore. Was ist denn da genau passiert?
Ja, so wie Sie gesagt haben, wenn man jetzt sportlich abgestiegen, man hat, glaube ich, 66 Gegentore einfangen müssen in einer Saison, hat dann am grünen Tisch die Chance bekommen, zweite Liga zu spielen, dann ist natürlich erstmal Hauptaugenmerk für mich gewesen, die Defensive zu stärken, das gut hinzubekommen. Wir haben in den darauffolgenden 2 Jahren 72 Gegentore, also fast so viel wie in einem Jahr damals. Das ist der Grundstein gewesen. Und jetzt haben wir langsam so eine gute Basis gefunden, um das auch auszubauen, dass man hinten gut steht und auch vorne aktiver sein kann. Die Mannschaft hat das jetzt gut umgesetzt, wir sind gut reingekommen. Und wenn man das Jahr 2015 sieht, dann haben wir, ja, glaube ich, die zweitbeste Mannschaft in der zweiten Liga. Das ist schon enorm.
Das funktioniert ja dann immer so, gerade wenn wir jetzt von der 2015er Bilanz reden, dass dann die Leute sagen, rechnen wir jetzt einfach mal hoch und dann muss ja eigentlich der Aufstieg als nächstes kommen. Wie reagieren Sie denn da drauf?
Gut, wie reagiere ich da drauf? Also im Fußball ist ja alles möglich. Ja? Das sieht man ja oft, dass selbst auch, wenn man mal das Positivbeispiel nimmt, Darmstadt 98 aufgestiegen mit einer sehr, sehr guten Runde, dann sogar in das Oberhaus durchgegangen. Das ist auch großer Respekt. Also man sieht, man kann im Fußball durch viel Arbeit, durch viel Fleiß und durch viel Mannschaftswesen natürlich auch viel erreichen.
Aber das ist natürlich auch, ich glaube, wenn man Darmstadt wirklich richtig einordnet, muss man dann halt auch sagen, das war ja knapp vorm Fußballwunder. Das passiert nicht jedes Jahr, ne?
Nein, sowas passiert natürlich nicht jedes Jahr, aber man sieht, dass es gehen kann und wir haben ja auch viel Umbruch gehabt. Eigentlich im ersten Jahr, wo ich kam, 17 neue Spieler, haben dann die Klasse relativ früh gehalten, schon Ende März. Im zweiten Jahr haben wir wieder 13 neue dazu bekommen und jetzt haben wir so ein bisschen Konstanz reingekriegt. Diesmal waren es nur 8 neue, aber meistens dann aus Dritt- oder Regionalliga-Vereinen, weil wir haben nicht das Kleingeld, um auch den großen Transfer zu tätigen. Ja, und das ist eine schöne Mannschaft zusammengewachsen. Wir haben einen guten Teamgeist, wir haben viel Disziplin in der Mannschaft und wir haben einen enormen Siegeswillen.
Und die Erfolge, die Sie jetzt mit Sandhausen hatten in den letzten Jahren, sind ja auch nicht unbemerkt geblieben. Man hat in der Saisonpause schon gehört, es gab Bundesliga-Vereine, die sich für Sie interessiert haben. Ich habe was gelesen von Hannover 96. Jetzt war letzte Woche konkret die Meldung, dass ein Erstligist aus der Schweiz, der FC St. Gallen, Interesse hatte, Sie zu verpflichten. Wie ist denn Wie ist denn Ihr Plan für die Zukunft? Denn ich erinnere mich, Sie kamen nach Sandhausen aus Erfurt, wo Sie vorher eine Weile gecoacht ja. hatten und dann aus familiären Gründen weggegangen sind, weil Ihre Familie in Mannheim lebt. Wie ist denn Ihr Plan für die Zukunft?
Ja gut, mein Plan für die Zukunft ist jetzt, wenn ich es mal so sehen möchte, schon Richtung Bundesliga, wenn es mal klappen sollte. Es ist schön, dass wir hier in Sandhausen auch jetzt besser wahrgenommen werden. Das liegt an den Ergebnissen, dass Spieler in den Fokus rücken, in anderen Vereinen, bei anderen Vereinen. Jetzt kommt der Trainer mit dazu, das ist eine schöne Sache. Das heißt, in Sandhausen wird ordentlich gearbeitet, die anderen schauen drauf hin. Ja, und da freuen wir uns drüber und wollen diese Arbeit natürlich ausbauen.
Wenn ich mal kurz dazwischengrätschen darf, Herr Schwarz, Sie haben gesagt, das Kleingeld ist im Moment nicht da in Sandhausen, aber wenn denn tatsächlich ein bisschen Kleingeld da wäre, wo sehen Sie denn den dringendsten Bedarf in Ihrer Mannschaft gerade jetzt, wenn denn zufällig im Winter sich ein Fenster öffnen würde, wo mangelt es denn der Mannschaft jetzt? Die Ergebnisse, Andreas hat es ja angesprochen, im Jahr 2015 zweitbeste Mannschaft in der zweiten Bundesliga, aber wo ist denn dringendes Verbesserungspotenzial im Moment in Ihrer Mannschaft?
Na gut, man kann sich immer verbessern, aber jetzt aktuell, wir waren ja auch in der Transferperiode nicht aktiv. Das heißt, wir vertrauen der Mannschaft, die Mannschaft hat sich gut zusammengefunden. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen Pech gehabt, dass sich der Buadus verletzt hat und der uns auch noch die nächsten zwei Wochen ausfällt. Dann hat sich der José Vunguidicha schon vor der Runde verletzt. Das heißt, wir haben vorne natürlich dieser Stoßstürmer, der uns ein bisschen fehlt. Aktuell könnte man sagen, da könnte man vielleicht was tun. Aber wenn die Jungs zurückkommen, denke ich, sind wir so gut aufgestellt, dass wir da auch nichts tun müssten.
Sie haben nun, bevor Sie nach Erfurt gegangen sind und danach nach Sandhausen, sehr lange die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern gecoacht. Wie sehr verfolgen Sie denn noch, was auf dem Betzenberg los ist und wie bewerten Sie denn das, was da jetzt gerade aktuell passiert? Weil ich mich immer so ein bisschen wundere, dass da der Trainer schon in Frage gestellt wird. Wie ist denn Ihre Perspektive als Trainerkollege auf diese Situation?
Ja, erstmal verfolge ich das natürlich richtig gut, weil ich habe noch viele, viele Freunde dort und Bekannte. Es waren ja 6 Jahre, die ich da gehabt habe, habe in den 6 Jahren 18 Lizenzspieler rausgebracht. Das verfolgt man natürlich richtig gut, weil ich sag mal, der 1. FC Kaiserslautern ist ein gefühlter Erstligist, das muss man so sagen. Vom Stadion, von der Infrastruktur, von der ganzen Vergangenheit, von der Tradition ist das natürlich ein Erstligist. Ja, und natürlich hat man da mit Sicherheit weniger Geduld vielleicht wie in anderen Vereinen. Ja, dass die Öffentlichkeit, das Umfeld, die Fans, alle wollen natürlich den FCK wieder nach oben sehen und dann stimmen die Ergebnisse nicht gleich. Ja, da wird man unruhig, das ist in dem Geschäft so. Ja, und dann wird natürlich der Trainerdiskussion oder zur Frage gestellt oder auch Sportdirektor etc. Ich sehe es immer so, dass man die Geduld aufbringen muss, dass man die Geduld haben sollte und nicht gleich immer alles über den Haufen wirft, weil die Leute, die handeln sind, die wollen auch Erfolg haben, die machen das nicht mit Absicht. Und wenn man Konstanz reinkriegt und Kontinuität, dann stellt sich da auch der Erfolg irgendwann mal ein.
Jetzt haben Sie einen sehr prominenten Co-Trainer, wenn ich das so sagen darf, der sehr, sehr viel schon gesehen hat, den Gerd Kleppinger. Inwieweit nimmt sich ein Mann, der wirklich bei vielen Vereinen schon tätig war, wie sieht da die Abstimmung genau aus? Ist das ein Trainer 1 und Trainer 1a oder ist der Kleppinger tatsächlich wirklich ein Co-Trainer, so wie man es ja von Michael Henke, glaube ich, kennt, der ja auch gerne den Co-Trainer gibt?
Ja, natürlich bin ich da froh, dass man so eine Erfahrung an meiner Seite hat mit Gerd Kleppinger, der wirklich schon viel gesehen hat, der viel weiß, der viel kennt und da hört man auch sehr, sehr gerne hin. Der macht, wir ergänzen uns richtig gut hier und er ist ein wirklich, wirklich sehr guter Co-Trainer.
Ich habe noch eine Frage. Klar, Sandhausen ist, glaube ich, genau am anderen Ende des Spektrums von dem, wo Rasenballsport Leipzig sich aufhält. Jetzt gibt es sehr viele kritische Stimmen gegenüber dem Leipziger Projekt. Ich sage ganz offen, ich stehe dem Ganzen mit Neugierde gegenüber. Ich möchte schon sehen, wie das da weitergeht. Ist es auch innerhalb der Trainerschaft oder innerhalb der Sportler, gibt es da eine dermaßen große Abneigung, wie es von Fanseite zu sein scheint? Oder stehen Sie dem Ganzen ein kleines bisschen differenzierter gegenüber, als Coach, aber auch Ihre Spieler?
Ja, also ich als Coach stehe da schon differenzierter gegenüber. Ich kann es nicht beeinflussen. Es ist so, ja. Und das hat sich so rauskristallisiert. Das ist in Salzburg so, das ist jetzt in Leipzig so. Ich glaube, das sind noch mehrere Standorte, wo dann dementsprechend ein bisschen Geld reingeschossen wird. Wir können natürlich da wirtschaftlich nicht mithalten. Ich kann da auch, es ist einfach so und zu gegebener Zeit ist es so, wahrscheinlich auch wie in Hoffenheim, wenn man gewisses Geld hat, ist es ein Selbstläufer, dass man irgendwann mal hochgeht in die erste Liga, dass das Ziel von RB ist und das können wir nicht beeinflussen. Ich kann es auch, egal wie man dazu steht, es ist einfach so. Wir werden versuchen, gegen solche Mannschaften natürlich die Freude an den Tag legen, denen ein Bein zu stellen. Das ist uns letztes Jahr mit dem Unentschieden zu Hause und mit dem 4-0-Sieg in Leipzig sehr gut gelungen. Trotz, dass wir nicht dieses Kleingeld haben und wir wollen es auch in diesem Jahr versuchen.
Nun ist es ja so, der SV Sandhausen als einer der Clubs aus, sagen wir mal, kleineren Orten, die in der zweiten Liga spielen, der wird ja häufig in Klischees gehandelt, von Dorfclubs geredet. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Klischee über Sandhausen, was Sie am liebsten mal zurechtrücken würden?
Was ich zurechtregen würde, aber es ist einfach so, wir sind ein Dorfclub, wir haben das kleinste Stadion, wir haben den kleinsten Etat, wir haben die kleinste Gemeinde und damit müssen wir einfach klarkommen. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht unsympathisch, dass man in dieser Liga, wo 13 ehemalige Erstligisten plus RB, dass man da mitspielen darf und kann. Ich glaube, das ist sympathisch, was mir ab und zu mal dann nicht so ist, dass wir oder subjektiv, dass man sich oftmals dann benachteiligt fühlt, da, weil in unserem kleinen Stadion wird dann mal nicht so schnell gepfiffen, wie wenn ich auf dem Betzenberg spiele oder in Pauli oder bei RB. Da fühle ich mich manchmal ein bisschen subjektiv benachteiligt.
Da muss ich aber noch eine abschließende Frage stellen. Ja? Wenn Sie als Coach draußen sehen, okay, das ist eine klare Fehlentscheidung, inwieweit müssen Sie sich persönlich da zurücknehmen nach dem Spiel? Fällt Ihnen das schwer, dann vor die laufenden Fernsehkameras nicht sofort Ihren Unmut kundzutun oder fällt Ihnen das mittlerweile relativ einfach?
Ja, ich denke, insgesamt machen die es ja nicht mit Absicht. Das ist ja auch oft so eine Reaktion, oftmals, wenn dann ein Foul gepfiffen wird im 16er und die Menge schreit, dann ist es auch manchmal vielleicht auch ein zu schneller Pfiff. Ich nach dem Spiel bin ich relativ entspannt und kann das auch gut analysieren und auch gut wegstecken. Ja, aber in der Situation, glaube ich, da muss ich mich noch ein bisschen da muss ich mich ein bisschen mehr zusammenreißen. Da bin ich dann schon sehr explosiv und intensiv mit diesen vierten Offiziellen beschäftigt.
Ja, weil es geht ja auch, egal ob in Sandhausen, ob in Kaiserslautern, es geht ja um einiges, es geht um viel.
Absolut, was ich mir nur immer denke, der vierte Offizielle, Herr Schwarz, der tut mir immer leid, weil der kann nichts dafür, aber der kriegt es immer zu hören.
Ja, er kann nichts dafür, wobei er oft auch natürlich seine subjektive Meinung im Schiri per Headset natürlich auch weitergibt und dann wird gepfiffen. Also die stimmen sich schon ganz gut ab, wenn er was Besseres gesehen hat. Das ist letztendlich mit Sicherheit ist es kein guter Job, weil pfeift er, egal wie er pfeift, ist einmal der sauer, einmal der sauer. Man kann es nie richtig machen und heutzutage muss man auch sehen, früher gab es vielleicht mal eine Zeitlupe, heute gibt es 10 Zeitlupen mit Lupe. Also da wird ja über jedes Foul diskutiert und das macht das Schiedsrichterdasein mit Sicherheit nicht einfacher. Aber Sie haben sich das ausgesucht, wollen das Beste rausholen, wir haben uns das ausgesucht, müssen wir mal gucken, dass wir da am besten zusammenarbeiten.
Ich glaube, das Fazit war jetzt, Sie sind selber schuld. Ja,
wenn ich mir was aussuchen könnte, immer lieber Spieler oder Trainer als Schiedsrichter. Herr Schwarz, ganz, ganz herzlichen Dank. Alois Schwarz, Cheftrainer des SV Sandhausen von 1916. Vielen, vielen Dank. Big Show 222. Wir machen eine ganz kurze Pause.